Woher die Hochinflation kommt. Naomi Weiner hält eine Packung Nudeln vom Discounter hoch. Ein halbes Kilo kostet 90 Cent statt früher 39. Sie nimmt eine Tomatendose in die Hand, 69 Cent statt 29. Die Alleinerziehende geht im Speisekämmerchen durch, was sie für ein Abendessen mit 6 Kindern braucht. 2 Packungen Nudeln und 3 Dosen Tomaten. Die Mahlzeit ist mehr als doppelt so teuer geworden und ziemlich einseitig. Gemüse oder Salat kommen meist nur auf den Tisch, wenn eine Bekannte Abgelaufenes aus Mülltonnen von Supermärkten vorbeibringt. Für die 7-köpfige Familie ist auch Strom teuer geworden, Waschmittel, Miete. Die Preise sind in Deutschland so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Naomis Kinder fragen oft, warum sie manche Produkte nicht mehr bekommen. Die Mutter versucht sie zu beruhigen. Anderen Kindern gehe es schlechter. Sie zeigt ihnen dann YouTube-Videos von Hungernden in Afrika. Als ihre 7-Jährige auf dem Spielplatz kollabierte, lebensbedrohlich am Herz erkrankt, musste die Mutter den Job im Altenheim aufgeben. Jetzt leben sie wieder von Hartz IV. Naomi hat vor 10 Tagen ihr letztes Geld für einen Großeinkauf ausgegeben. Sie blickt sorgenvoll. Bis Ende des Monats sind es noch 10 Tage. Bei armen Menschen richtet Hochinflation den größten Schaden an. Aber auch Familien mit mittlerem Verdienst erleben einen Teuerungsschock. Jeder 4. Arbeitnehmer verdient höchstens rund 2.000 Euro im Monat. Das sind 10 Millionen Menschen. Je weniger jemand verdient und je größer die Familie, desto mehr vom Einkommen geht für Grundbedürfnisse wie Heizen und Essen drauf. Und die sind besonders teuer geworden. Familien leiden unter persönlichen Teuerungsraten von über 10%. Gut verdienende Singles, die mehr für Luxus oder Urlaub ausgeben, belasten die Preise am wenigsten. Die Hochinflation verschärft die soziale Ungleichheit. Während die Regierung die Bürgerinnen erst nach und nach entlastete, wurde es nicht nur bei Ärmeren knapp, sondern auch bei Millionen in der Mittelschicht. Kein Wunder, wenn sich Erdgas um 50% verteuert und Heizöl um 70%. Jeder 7. Bürger hat sein Konto überzogen oder einen teuren Dispo-Kredit genommen. Die Teuerungswelle schockt eine Nation, die sich an stabile Preise gewöhnt hat. Als die Preise das letzte Mal so stark stiegen, war Naomi Weiner noch nicht geboren. Wenn eine Teuerungswelle das Geld entwertet, trifft das ein Volk besonders, bei dem das Sparen so hoch im Kurs steht wie bei den Deutschen. Was hart erarbeitet wurde, schrumpft einfach zusammen. Hochinflation von 6, 7, 8% reduziert den Wohlstand. Und sie ermöglicht Firmen, Preise übermäßig zu erhöhen und Kunden abzukassieren. Die Hochinflation legt gerade bei den Bundesbürgern Urängste frei. Andere Europäer sorgen sich weniger. Manchem Deutschen erscheint es als Omen, dass sich ausgerechnet jetzt die Monsterinflation von 1923 jährt, eine Zeit des Massenelends, der Demütigung und Ohnmacht. In einer Umfrage nennen 2/3 der Bundesbürger den Teuerungsturbo als ihre größte Angst, mit weitem Abstand sogar vor einem Krieg mit deutscher Beteiligung. Die Preissteigerungen ängstigen Junge wie Alte, Männer wie Frauen, Anhänger aller Parteien. Stehen die Deutschen vor einer dauerhaft hohen Inflation oder sogar einer extremen wie 1923? Um das zu beurteilen, muss man die Ursachen der Preissteigerungen analysieren und künftige Einflüsse. Dabei zeigt sich, dass durchaus Gefahren bestehen, dass sich die Teuerungswelle verfestigt und Deutschland damit wirtschaftlich absteigt. Die jetzige Hochinflation lässt sich jedoch bannen, wenn alle relevanten Akteure richtig handeln. Die Bürger, die Unternehmen, die Regierung und die Europäische Zentralbank. Das ist nicht nur wirtschaftlich notwendig, sondern auch politisch wichtig. Seit die Inflation nach dem russischen Überfall auf die Ukraine rasant zu steigen begann, sind auch die Umfragewerte der AfD deutlich gestiegen. Putinflation. Warum sind die Preise so hochgeschossen? Das liegt vor allem an den Energie- und Lebensmittelschocks, die der russische Überfall auf die Ukraine auslöste, sagt Sebastian Dolin, Direktor des Instituts für Makroökonomie. Der Inflationsschub liegt an höheren Energiepreisen durch den Ukraine-Krieg, den keiner vorausgesehen hat, sagt Martin Werding von der Ruhr-Uni Bochum, der die Regierung als einer der 5 Wirtschaftsweisen berät. Ja, schon vor dem Krieg stiegen die Preise in Deutschland etwas stärker. Doch dies war noch kein Drama, sondern typisch für die Folgen eines Wirtschaftseinbruchs. In der Corona-Krise waren Geschäfte geschlossen, die Menschen kauften aus Sorge um den Job weniger, Firmen reduzierten ihre Produktion. Nach den Lockdowns gab es viel nachzuholen, die Nachfrage schwoll weltweit an und traf auf eine reduzierte Produktion. Die Preise stiegen. Außerdem rissen im Corona-Chaos Lieferketten. Vorprodukte wie Chips fehlten, was die Fabriken lahmlegte. Doch das wurde langsam besser. Die führenden Konjunkturinstitute sagten für 2022 nur noch gut 2% Teuerung voraus. Business as usual. Erst der russische Überfall auf die Ukraine hat alles verändert. Öl, dessen drittgrößter Produzent Russland ist, verteuerte sich um 40%. Als Wladimir Putin wegen der westlichen Sanktionen den Gashahn abdrehte, versiebenfachte sich der Preis. Auch Lebensmittel verteuerten sich infolge der russischen Aggression. Die Ukraine, einer der weltgrößten Getreideexporteure, konnte aus seinen blockierten Häfen nichts mehr liefern. In Deutschland wird dieses Getreide als Futtermittel verwendet. Der Ausfall trieb die Preise für Huhn, Eier, Hackfleisch. Auch aus Russland kam weniger Getreide. Weizenmehl kostete bald 50% mehr, Speiseöle 80%. Die Hochinflation ist vor allem eine Folge des russischen Aggressionskriegs. Sie ist Putinflation. Rechnet man Energie und Nahrungsmittel heraus, stiegen die Preise nur halb so stark. Und der Energieschock verteuerte auch Produkte, die viel Energie brauchen, ob Pauschalreisen plus 11% oder Alufolie plus 27%. Das heißt, wenn die Bundesrepublik die Konsequenzen des Aggressionskriegs in den Griff bekommt, kann sie die Teuerung eindämmen. Dann bleibt die Hochinflation eine Ausnahme, die keinen dauerhaften wirtschaftlichen Abstieg verursacht. Watschenmann, EZB. In Deutschland haben viele jedoch statt Putin einen anderen Schuldigen ausgemacht, die Europäische Zentralbank, EZB. Der Ukraine-Krieg ist nicht der entscheidende Grund für die hohe Inflation, argumentiert etwa Gunter Schnabel, der an der Uni Leipzig das Institut für Wirtschaftspolitik leitet. Die EZB hat den Nährboden für die Inflation über einen längeren Zeitraum geschaffen. Spätestens seit 2003 ist die Geldmenge stärker gestiegen als die produzierten Güter und Dienstleistungen. Deshalb hätten sich zunächst Immobilien verteuert und dann Verbraucherpreise, getrieben von einer starken Nachfrage, angeheizt von der Geldpolitik der EZB. Der Ukraine-Krieg habe dies lediglich verstärkt. Das bedeutet, die Hochinflation könnte bleiben. Tatsächlich erwartet Schnabel in Deutschland in den kommenden Jahren eine Teuerung von 4-6%. Die Schwäche dieser Argumentation ist, dass die EZB ihre expansive Geldpolitik bereits vor mehr als 10 Jahren begann und viele Kritiker schon damals hohe Inflation prophezeiten. Ich erwarte, dass wir in den nächsten Jahren Inflationsraten von um die 5% bekommen, sagte 2012 der Wirtschaftsprofessor Roland Faubel von der Uni Mannheim voraus. Wir rechnen mit 3-4% Inflation über 10 Jahre, sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer voraus. Ich rechne für Deutschland in den kommenden Jahren mit bis zu 4% Inflation, erklärte der langjährige Bundesbanker Jürgen Stark. Die Teuerung blieb allerdings flach wie ein Brett. Sie explodierte erst mit dem russischen Überfall auf die Ukraine 10 Jahre später, der den Gaspreis versiebenfachte. Reiner Zufall? Korrekt ist, dass die Europäische Zentralbank eine expansive Geldpolitik betrieb. Sie reduzierte die Zinsen stark und kaufte Staatsanleihen. Das billige Geld hatte durchaus Folgen, die man im Auge behalten muss, etwa steigende Immobilienpreise in deutschen Städten. Allerdings kann die EZB ihre Politik für 20-Euro-Nationen nicht nur an den Immobilienpreisen in deutschen Städten ausrichten. Den größeren Teil der 2010er Jahre war das billige Geld durchaus angemessen. Die Notenbank sprang als Retter ein, weil sich die Euro-Regierungen nicht einigen konnten, Staaten wie Italien, Spanien und Griechenland aus der Krise zu helfen. Von einer Währungsunion wie dem Euro profitieren exportstarke Nationen wie Deutschland am stärksten. In den Dekaden vor dem Euro passierte es deutschen Firmen dauernd, dass Italien die Lira gegenüber der deutschen Mark abwertete und Frankreich den Franc. Deutsche Waren verteuerten sich in diesen Ländern drastisch. 1992 wertete Italien die Lira um die Hälfte ab. Der Autokonzern Audi verkaufte drastisch weniger Autos. 1992 waren es noch 48.000, 3 Jahre später 35.000. Der Einbruch hielt bis zur Jahrtausendwende an. Bis der Euro kam. 10 Jahre später verkaufte Audi weit mehr als die Hälfte seiner Autos nach Westeuropa. Mit dem Euro kann niemand mehr eine nationale Währung abwerten. Exportstarke Nationen verkaufen mehr Waren an andere Nationen als vorher. Mit der Einführung des Euro verdoppelte sich die deutsche Exportquote auf heute fast 50%. Die Bundesrepublik hat bei weitem den höchsten Anteil von Exporten an der Wirtschaftsleistung. In Spanien beträgt er 35%, in Italien 33%, in Frankreich 29%. Wer derart profitiert, muss ans Ganze denken, daran, dass die Währungsunion funktioniert. In der Krise hätten Italien und Co. Geldspritzen gebraucht, um die Konjunktur anzuregen. Stattdessen führte CDU-Kanzlerin Angela Merkel eine Gruppe von Regierungen an, die die Krise durch Sparvorgaben verschärfte. Der Euro drohte durch die Attacken von Spekulanten zu kollabieren, bis EZB-Präsident Mario Draghi erklärte, er werde alles tun, um den Euro zu retten, whatever it takes. Draghis Einsatz zahlte sich aus. Der Euro brach nicht auseinander, was alle Staaten getroffen hätte, ganz besonders aber Export-Europameister Deutschland, der Millionen Jobs verloren hätte. Trotz solcher unbestreitbaren Erfolge missfällt die EZB vielen Deutschen. Da schwingt das Misstrauen gegen den Euro mit, den viele Deutsche gar nicht wollten. Mario Draghi war bewusst, wie sehr er unter Beobachtung stand. In seinem Büro über den Dächern Frankfurts zeigte er mir lächelnd die preußische Pickelhaube, die ihm Bildreporter aufgenötigt hatten, damit er den Euro-Sauhaufen all dieser Südländer diszipliniere. In die Dauerkritik an der EZB stimmen auch Ökonomen ein, die politisch nach rechts außen abgedriftet sind. Ich glaube, dass die Inflation über 5% steigen wird, erklärte bereits 2010 Joachim Starbatty, der zuvor gegen den Euro geklagt hatte und später für die AfD im EU-Parlament saß. Der damalige Bundesbanker Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, erklärte damals: Wenn wir innerhalb der nächsten 10 Jahre keine starke Inflation bekommen, gebe ich mein Diplom als Bonner Volkswirt zurück und bin bereit, alles neu zu lernen. Die Inflation wollte in den 2010er Jahren durch die EZB einfach nicht so steigen, wie ihre Gegner vorhersagten. Auch für die aktuelle Inflation taugt sie nicht als Sündenbock. Das zeigt ein Blick in die Schweiz. Die dortige Notenbank hat durch expansive Politik ihre Bilanzsumme verdreifacht, genau wie die EZB. Nach der Logik der EZB-Kritiker müsste die Inflation auch dort explodiert sein. Reichlich spät, aber wenigstens jetzt. Doch das geschah nicht. Die Schweizer erlebten 2022 weniger als 3% Inflation. Warum? Weil sie von den Folgen des russischen Überfalls weniger betroffen waren. Sie decken 90% ihres Strombedarfs aus Atom- und Wasserkraft. Und die Regierung senkte die Zölle auf ausländische Nahrungsmittel, sodass diese für die Bürger kaum teurer wurden. Schuld an der deutschen Hochinflation ist nicht die EZB, sondern vor allem der russische Angriffskrieg. Maßgeblich verantwortlich für diese historisch hohe Inflation waren die extremen Preisanstiege bei Energie und Nahrungsmitteln infolge Lieferengpässen in der Produktion und des Kriegs in der Ukraine, stellt Ruth Brandt fest, die Chefin des Statistischen Bundesamts. Es ist keine EZB-Flation, sondern eine Putin-Flation. Dazu passt, dass die Teuerung zu bröckeln begann, als Energie wieder billiger wurde. Wenn die EZB schuld ist, dürfte das nicht passieren, bemerkt IMK-Direktor Sebastian Dolin. Deshalb gibt es Hoffnung, dass die Hochinflation eine Ausnahme bleibt. Mancher Bürger wird der positiven Entwicklung nach dem ersten Energieschock nicht trauen. Drohen die Energiepreise neuerlich außer Kontrolle zu geraten und die Inflation dauerhaft hochzuhalten? Natürlich sind in einer unsicher gewordenen Welt immer Extremereignisse möglich. Wenn Russland die Pipelines aus Norwegen sprengt, schießt der Gaspreis zumindest zeitweise nach oben. Und ein Krieg im Nahen Osten stört die Ölversorgung. Doch abseits solcher Extremereignisse rechnet Stefan Kotz nicht mit einem neuen Preisschock. Öl ist absehbar kein Inflationstreiber, sagt der Vizepräsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Und wir werden nicht nochmal sehen, dass der Gaspreis auf 350 Euro hochschießt. Auch wenn Gas wieder ein Stück teurer wird, treibt das die Inflation nicht dauerhaft. Wenn der Preis dauerhaft über 100 Euro steht, aber nicht deutlich steigt, erzeugt das keine Inflation. Um Inflation zu schaffen, muss der Preis jedes Jahr deutlich steigen. Ein hoher Energiepreis tut weh, schafft aber keine Inflation, die ja eine Steigerung der Verbraucherpreise ist. Weil die Preise durch den russischen Angriffskrieg hochgetrieben wurden, kann die Hochinflation eine Ausnahme bleiben. Das ist eine gute Nachricht für alle Bürger. Die Voraussetzung ist aber, dass Bürger, Firmen, Regierung und EZB gegen die Teuerung ankämpfen und die Ausnahme nicht durch Fehler auf Dauer zementieren. Dabei muss schnell gehandelt werden. Je länger eine Hochinflation dauert, desto mehr setzt sie sich in den Köpfen fest. Das hat die Ökonomin Ulrike Malmendier von der Berkeley University erforscht. Nach starken Preissteigerungen tendierten Amerikaner dazu, auch für die folgenden Jahre eine Teuerungswelle anzunehmen. Sie schlossen beispielsweise die falschen Kreditverträge ab, was sie Tausende Dollar kostete. Wenn die Deutschen jetzt dauerhaft hohe Inflation erwarten, haben Eltern vielleicht große Sorge, finanziell nicht zurechtzukommen. Deshalb sparen sie Ausgaben für die Kinderbetreuung und ein Elternteil bleibt daheim oder arbeitet Teilzeit. Kurzfristig spart die Familie Geld, langfristig verdient sie viel weniger. Hohe Inflation kann zu falschen Entscheidungen führen, lange nachdem sie wieder gesunken ist, so Malmendier, die die Regierung als wirtschaftsweise berät. Erwarten Bürger und Firmen, dass die Preise sowieso immer weiter steigen, handeln sie entsprechend und zementieren so die Preissteigerungen. Verbraucher ziehen Einkäufe vor, weil sie denken, dass diese Produkte später teurer werden. Firmen aber weiten die Produktion nicht aus, denn sie könnten ja später höhere Preise verlangen. Zusätzliche Nachfrage bei gleichem Angebot treibt die Preise dann wirklich hoch. Und es gibt noch weitere Effekte. Erwarten die Bürger immer höhere Preise, fordern sie ständig höhere Löhne, um ihr Einkommen zu erhalten. Durch höhere Löhne haben die Firmen höhere Kosten, die sie durch höhere Preise weitergeben und immer so weiter. Die Inflation klebt an der Nation wie Hundescheiße am Schuh. Was müssen Bürger, Politik, Firmen und EZB tun, damit das nicht passiert?